Ich lese den Text für die heutige Bibelstunde aus Galater 3, die Verse 15 bis 29. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glauben gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Ich bete. Ja, Herr Jesus, hab du herzlich Dank, dass wir jetzt heute Abend zusammenkommen dürfen, dass wir uns hier in Freiheit treffen dürfen, um uns unter dein Wort zu stellen. Und wir möchten dich bitten, dass dein Wort, wie wir es vorhin auch gesungen haben, in uns Frucht bringen darf, Wurzeln schlagen darf. Darum möchten wir dich bitten. Schenk du uns offene Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen und dass wir auch das so verstehen, was du zu uns sagen möchtest. Schenk du unserem lieben Bruder Andreas Schäfer als Vollmacht, uns dein Wort auszulegen. Ja, leg du ihm die Worte in den Mund, die er zu uns jetzt reden soll. Hab Dank dafür, dass du zu uns sprichst. Amen.
Heute Abend möchte ich gerne in zwei Durchgängen mit Ihnen an diesen Text herangehen. Der eine Durchgang soll mehr den Schwerpunkt der Lehre haben und der zweite Durchgang mehr den Schwerpunkt des Lebens, wobei das natürlich eigentlich kein so großer Widerspruch ist, aber so die unterschiedlichen Akzente. Und ich möchte gerne beide Teile jeweils an ein Fremdwort aufhängen. Für den ersten Teil, wo es um das Textverständnis und um die Lehre geht, würde ich es gerne dem Fremdwort der Inferiorität aufhängen. Ich erkläre Ihnen gleich, was das ist. Und beim zweiten möchte ich es gerne aufhängen an der Kongruenz. Diese beiden Worte möchte ich gerne heute Abend Ihnen mitgeben. Und so komisch sie am Anfang klingen, vielleicht kann man wirklich miteinander diese Worte ganz gut zu Galater 3 dann verstehen. Fangen wir mit dem lehrmäßigen Teil an und entdecken noch einmal ganz kurz zu wiederholen das Grundproblem dieser galatischen Gemeinden. Der Grundgedanke christlichen Glaubens ist, Gerechtigkeit vor Gott kommt allein aufgrund des Glaubens, ist geschenkt an den Menschen, ohne irgendein Zutun des Menschen. Ganz klar, das ist der fundamentale Grundsatz. Und zwar egal, ob nun ein Mensch aus dem Judentum zum Glauben an Christus kommt oder ein Mensch aus den Völkern, aus den Nationen, aus den Heiden zum Glauben an Christus kommt. Dieser Grundsatz gilt für beide in gleicher Weise. Der Gedankengang, der nun im Umfeld der galatischen Gemeinden aufkam, war der, dass man doch anteilig, prozentual, wie viel auch immer, in irgendeiner Art und Weise sich die Mitwirkung an dieser geschenkten Glaubensgerechtigkeit vorzustellen hat. Und dieser Gedankengang läuft dann unter dem vielleicht glücklich oder unglücklich gewählten Begriff einer Judaisierung. Das heißt, der Gedankengang ist, da kommt das Gesetz plötzlich die Hintertür als ein vermeintlicher Weg zu einer Unterstützung oder anteiligen Glaubensgerechtigkeit mit hinein. So, das war das Problem, ganz, ganz grob. Und auf dieses Problem reagiert der Apostel Paulus mit diesem ja heftig und schnell geschriebenen Galaterbrief, der in ganzer Deutlichkeit zeigt, wo das Herz des Apostels Paulus schlägt. Und jetzt kommt ganz entscheidend darauf an, und das merken wir bei dem Text, den wir heute Abend hier vor uns haben, kommt es ganz entscheidend darauf an, wie man nun das Gesetz versteht, von dem hier die Rede ist. Und wenn von dem Gesetz die Rede ist, dann haben wir eine Begrifflichkeit, die allein vom Denken her alles Mögliche meinen kann. Wenn von dem Wort des Gesetzes die Rede ist, von der Tora die Rede ist, dann kann aus dem Verständnis des Alten Testamentes heraus, und so wird es auch im Neuen Testament ab und an gebraucht, das gesamte Alte Testament damit gemeint sein. Dann meint dieser Ausdruck alles zwischen 1. Mose 1 und Malachi. Es kann aber zum Zweiten etwas eingegrenzter den Bereich der 5 Bücher Mose beschreiben. Tora wäre dann eben das, was 1., 2., 3., 4., 5. Mose steht. Und es kann noch weiter zugespitzt die Sinai-Gebung dort eben meinen. Das, was an diesem Bund am Sinai weitergegeben worden ist, an Gesetzgebung, ist dann im engeren Sinn Tora-Gesetz. Und je nachdem, worauf man sich bezieht, hat es natürlich unterschiedliche Bedeutung. Hier offensichtlich, in dem, was hier dem Apostel Paulus wichtig ist, bezieht sich erst einmal zugespitzt auf das, was in der Gesetzgebung am Sinai weitergegeben worden ist. Im Kern die 10 Gebote und dem, was zum Sinai-Gesetzgebung dann mit dazugehört. Und bei dieser Bundesgesetzgebung vom Sinai ist nun dem Apostel Paulus sehr wichtig, daran festzuhalten, darauf hinzuweisen, dass dieser Vertrag, dieses Testament, dieser Bund, wie auch immer jetzt die Begrifflichkeit wählen, ein Bund war, der einer gewissen Gegenseitigkeit geschlossen wurde. Darauf weist er darauf hin. In Kapitel 3, Vers 12 sagt er, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, der wird dadurch leben. Auf der einen Seite gibt Gott seinen Bund, seine Gesetzgebung, und auf der anderen Seite steigt der Mensch in diese Gesetzgebung ein, um diese Gesetzgebung zu halten. Und wenn er diese Gesetzgebung hält, wenn er sich an den Bund hält, wer den Vertrag hält, dann eben wird dieser Vertrag auch greifen und wird ihm so zum Leben führen. Das ist der Grundgedanke. Nun war immer wieder der Angedanke, der Überlegung, ob wir das vielleicht falsch verstehen. Ob vielleicht ursprünglich tatsächlich eine Mehrheit der Juden von vornherein ihnen klar war, dass sie aufgrund einer solchen Bundesgesetzgebung keine Chance haben, zum lebendigen Gott zu kommen. Wenn man jetzt das Neue Testament anschaut, dann muss man sagen, nein, eine Mehrheit der Juden hat offensichtlich das tatsächlich so verstanden. Jesus zumindest geht davon aus, dass sein auserwähltes Volk den Grundgedanken der Bundesgesetzgebung vom Sinai und der Tora überhaupt nicht richtig verstanden hat. Das kann man am allerbesten deutlich machen, wenn Jesus beschreibt, wie der Pharisäer und der Zöllner in den Tempel gehen. Sie kennen vielleicht diese Passage, in Lukas 18, ab Vers 9 wird das beschrieben. Dort zeigt uns Jesus selbst zwei Persönlichkeiten. Auf der einen Seite einer im missverstandenen Gesetzesgehorsam und einer auf der anderen Seite, der überhaupt nicht in der Lage ist zu meinen, er hätte überhaupt eine Chance, dieses Gesetz zu erfüllen. Der eine zählt auf, was er alles getan hat, und er hofft, über diese Erfüllung, vermeintliche Erfüllung des Gesetzes, zu einer Rechtfertigung zu gelangen, auch im Vergleich zum anderen, zum Zöllner. Und der Zöllner, der von sich aus nur sagen kann, Herr, erbarme dich meiner, erfährt überraschenderweise für den Zöllner, aber vom biblischen Denken her konsequent, die Rechtfertigung über diesen Satz des Erbarmens. Und wenn Sie jetzt ins Alte Testament hineinschauen, dann müssen Sie sagen, alle Propheten haben massive Kritik geübt am Volk Israel und dem Gesetzesverständnis des Volkes Israel. Massive Kritik. Weil sie genau das empfunden und erlebt haben, dass dieses Volk genau das, was sowohl in der eng beschriebenen Tora, Gesetzgebung vom Sinai, als auch im weiteren Verständnis der Tora, vom Volk Israel in der Mehrheit nicht als solches richtig verstanden und aufgenommen worden. Woran liegt das? Dass der Mensch sowohl aus dem Volk der Juden als auch der Heide sowieso natürlich das, was in ihm drin liegt, erst einmal ganz anders tickt, als Gott in seinem Grundcharakter angelegt ist. Der Mensch von sich aus, den ganz, ganz, ganz tief religiös, ganz tief, und zwar egal, ob ein Heide oder Jude ist, in der Mehrheit. Und so gibt es eine grundsätzlich in der Mehrheit falsche Selbsteinschätzung der Möglichkeit, die in ihm ruht, und in dieser Überschätzung dann auch eine falsche Einschätzung dessen, was Gott ist und was Gott bezieht. Und so kommt es zu dieser Überlegung, ich könne in irgendeiner Art und Weise durch mein Leben versuchen zu meinen, eine Möglichkeit zu haben, es Gott recht zu machen. Das gehört sowohl für die jüdische Seite, denken Sie an die Prophetenkritik, inklusive der Psalmen, als auch natürlich sowieso auf die heidnische Seite. Und diesen Gedankengang nimmt hier der Apostel Paulus auf und sagt, das Gesetz muss man nochmal ganz, ganz anders verstehen, wie eigentlich es vom Ursprung her angesetzt war. Das Gesetz im engeren, in der Sinai-Gesetzgebung oder auch im weiteren Sinn. Wie hat sich Gott denn festgelegt? Wie hat Gott sich denn festgelegt? Und nun sagt der Apostel Paulus, Gott hat sich ein für alle Mal festgelegt, wie ein Mensch zum Glauben an ihn kommen soll. Und zwar überraschenderweise, sehr, sehr wichtig, nicht im Neuen Testament hat er sich dazu festgelegt, sondern er hat sich im Alten Testament festgelegt, und zwar zeitlich deutlich, exakt 430 Jahre vorher, indem er dem Abraham gesagt hat, wie ein Mensch aus Glauben gerecht werden kann. Das ist die Festlegung im Bund mit Abraham, auf den sich hier Paulus ganz besonders bezieht. Und er nimmt für diese Überzeugung ein Beispiel. Er sagt, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich will ein Beispiel nehmen. Ich will nach menschlicher Weise mit euch reden. Und dieses Beispiel ist ein Testament. Da macht jemand seinen letzten Willen kund. Dieser letzte Wille wird dokumentiert und der gilt. Und dieser letzte Wille kann nicht verändert werden, wird nicht verändert, der gilt. Und dieser erste, letzte Wille, der bleibt nun tatsächlich bestehen. Bei Gott ist nun überraschenderweise der erste Wille auch der letzte Wille. Das ist bei uns Menschen ja ganz anders, nicht wahr? Da ist man ja dann mal überrascht, was aus dem ersten Willen beim letzten Willen dann geworden ist. Aber bei Gott ist der erste Wille auch gleich der letzte Wille. Und dieser erste gleich letzte Wille, den hat er geäußert, unter anderem im Bund mit Abraham. Dem Abraham hat er das zugesagt, den Segensträger der Verheißung, wunderschöne Auslegung auf den Christus, wie er das Apostel Paulus macht, dass aus Glauben heraus der Mensch gerecht werden kann, geschenkweise gerecht werden kann. Deswegen ist durch der Vers hier, Kapitel 3, Vers 18, für uns ganz entscheidend. Gott aber hat es Abraham durch die Verheißung frei geschenkt. Das ist es. Gott hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. So läuft's. Das ist erster und letzter Wille Gottes. Natürlich steht dann die Frage im Raum, wozu dann noch die Sinai-Gesetzgebung? Wenn es doch diesen ersten Willen Gottes gibt. Diesen ersten gleich letzten Willen. Wenn doch von vornherein auch im Raum der Tora, nämlich in den fünf Büchern Mose, sprich im ersten Buch Mose, sprich bei Abraham, eigentlich von vornherein klar war, wie man nur ausschließlich zu Gott kommen kann, nämlich allein aufgrund des Glaubens der geschenkten Gerechtigkeit. Warum dann noch das Gesetz? Und das erläutert er nun hier in diesem zweiten Abschnitt. Und da kommt er auf dieses Thema zu sprechen, wozu jetzt unser Fremdwort gut ist, nämlich die Inferiorität. Dieses Fremdwort meint die Unterlegenheit oder die Unterordnung oder die Nachordnung. Und zwar natürlich jetzt des Gesetzes gegenüber dem ersten gleich letzten Willen Gottes. Es gibt eine Unterlegenheit, eine Unterordnung, eine Nachordnung, eine Inferiorität des Gesetzes vom Sinai gegenüber dem, was Gott in seinem ersten gleich letzten Willen festgelegt hat. Das ist dem Apostel Paulus sehr, sehr wichtig. Diese Unterlegenheit sieht anders aus, als viele meinen. Es ist nicht eine Unterlegenheit des Alten Testaments gegenüber dem Neuen Testament. Merken Sie, darum geht es gar nicht. Sondern es ist innerhalb des Alten Testamentes ein Unterschied zwischen dem ersten gleich letzten Willen, geschenkte Gerechtigkeit allein aus Glauben, siehe Abraham, und dem 430 Jahre später gekommenen und unterlegenen Gesetz vom Sinai. Es ist auch nicht so gemeint, dass Paulus sagt, das eine wäre göttlich und das andere nur menschlich. Beides kommt aus der Quelle Gottes, aber es hat unterschiedliche Bedeutung und unterschiedliche Funktionen. Es heißt auch nicht, das eine wäre falsch, das andere wäre richtig. Wie ist denn die Unterscheidung, wie ist die Unterlegenheit, wie ist die Unterordnung denn festzumachen? Paulus sagt zum einen, es gibt natürlich einfach eine temporale Unterscheidung, eine zeitliche Unterscheidung. Das Erste war zuerst. Es gab zuerst den ersten gleich letzten Willen Gottes. Der hat absolute Priorität und deswegen allein aus zeitlichen Gründen das erste große Gewicht. Zu den zeitlichen Argumenten gehört beim Apostel Paulus auch die Erkenntnis, dass der erste gleich letzte Wille bleibt, während das andere eine zeitlich begrenzte Einschiebung hat, nämlich vom Sinai bis zum Auftritt des einen Nachkommen, nämlich des Christus. Das heißt, es gibt schon zwei zeitliche Argumente, die der Apostel Paulus hier einfügt, die für ihn wesentlich sind zur Beurteilung der Sinai-Gesetzgebung. Zum einen zeitlicher Vorrang, 430 Jahre. Man könnte sogar, wenn man jetzt will, noch weiter nach vorne gehen, aber Paulus beschränkt sich hier auf den Abrahamstart. Und auf der anderen Seite eben die zeitliche Begrenzung dieser Sinai-Gesetzgebung. Aber neben dieser temporalen Schiene ist für den Apostel Paulus viel, viel wichtiger die Qualitätsschiene. Es gibt einen Qualitätsunterschied zwischen der Sinai-Gesetzgebung einerseits und dem Bund, den Gott mit Abraham und damit mit der ganzen Menschheit auf der anderen Seite geschlossen hat. Nämlich dieser Gedankengang, den er hier hat, ist, dass es nun keine Aufhebung des testamentarisch festgelegten Willensbeschlusses Gottes gibt. Gott ändert seinen ersten gleich letzten Willen nicht. Er hat sich damit ein für alle Mal festgelegt. Zum anderen sagt er, das kann man allein schon erkennen, die Unterordnung und den Qualitätsunterschied, das kann man erkennen bei der Übergabe der beiden Bundesschlüsse. Also bei der Bundes-Sinai-Gesetzgebung einerseits und beim Bund mit Abraham andererseits. Und dazu gehört dieser ganz besondere Vers 19, der manches Mal eine gewisse Verwirrung verursacht hat, wenn es hier heißt, das Gesetz ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei. Soweit noch klar. Dann kommt der Nachsatz, dem die Verheißung gilt, und zwar ist dieses Gesetz von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Was ein wenig Irritation manches Mal hervorgerufen hat, ist diese Begrifflichkeit von der Verordnung des Gesetzes durch die Engel. Da kam einmal der Gedankengang auf, als haben die Engel die Funktion gehabt, dieses Gesetz anzuordnen. Das ist einfach sprachlich von der griechischen Grammatik her falsch. Ganz einfach. Weil das, was hier steht, meint nicht eine Anordnung, sondern die Präposition mit dem Verb, was in der griechischen Sprache steht, meint schlicht und einfach eine Vermittlung. Das Gesetz ist durch die Engel vermittelt worden. Der Urheber des Gesetzes ist nie und nimmer, nirgendwo in der gesamten Bibel, ein Engel, wo kämen wir hin? Sondern der lebendige Gott allein und persönlich, handgeschrieben von ihm. Aber, schon im Alten Testament angedeutet, unter jüdischen Tradition ausgeführt und im Neuen Testament aufgenommen, in der Engelvermittlung weitergegeben. Ja, an wen denn? An den Mose. Und Mose gibt es an das Volk weiter. Eine Transportkette dieses Gebotes. Und jetzt sagt hier Paulus, der Gedankengang bei ihm ist, schon in der Art der Vermittlung kannst du sehen, dass da unterschiedliche Vertragsqualitäten ablaufen. Bei der einen Seite braucht man einen Mittler, der quasi zwischen den Partnern da hin und her rangiert. Da ist Gott auf der einen Seite, das Volk auf der anderen Seite, da sind die Engel, da ist der Mose, da wird vermittelt. Und auf der anderen Seite braucht man keinen Mittler. Da steht nur wer? Da steht der lebendige Gott und sagt, ungefragt, denken Sie an 1. Mose, Kapitel 15, ungefragt dem Abraham gegenüber, mit dir schließe ich einen Bund. Fertig. Ganz anders. Und deswegen der Vers 20, der für uns ein bisschen komisch ist, ein Mittler aber ist nicht Mittler eines einzigen, Gott aber ist einer. Man fragt sich, was meinst du, Paulus? Ist das der Gedankengang? Ein Vermittler ist nicht nötig, wenn nur ein einziger verhandelt. Und das ist im Fall von Abraham genau das. Da hat ganz einfach Gott als einziger gehandelt, da braucht es keinen Vermittler. Da braucht es keinen Engel, da braucht es keinen Mose, braucht es niemand. Da braucht es auch nicht einmal den Empfänger. Sondern er handelt einfach aus sich heraus und setzt diesen Bund, setzt dieses Testament. Und die Bibel gut kennen, die wissen diesen geheimnisvollen, wunderbaren Vertrag, in Anführungszeichen, den vollkommen einseitig der lebendige Gott mit Abraham geschlossen hat. Lesen Sie doch mal diesen eindrucksvollen Text in 1. Mose 15, wo Gott sich mit diesem Feuerofen bindet und dadurch rauscht in dem Schwur dem Abraham gegenüber. Und der Abraham ist von seiner Seite aus nicht nur gar nicht in der Lage, sondern er soll von seiner Seite aus gar nicht, noch nicht einmal diesen Bundesschluss mit durchziehen, weil er gar nicht in der Lage wäre, ihn zu halten. Und Paulus sagt, daran erkennst du schon den Qualitätsunterschied. Da ist nur einer da und sagt, ich mache einen Bund mit dir. Und da ist eine ganze Verhandlungsabteilung da, die diesen gegenseitigen Vertrag hier vermittelt. Der nächste Qualitätsunterschied, den hier der Apostel Paulus festmacht, ist, dass er sagt, dieser Vertrag von der Sinai-Gesetzgebung hatte nie in sich die Möglichkeit, von Gott her, hatte nie in sich die Möglichkeit, von Gott her Leben zu schaffen. Es war ihm nicht gegeben, Leben zu schaffen. Das ging nicht. Das lag aber nicht an dem Vertrag. Da kann der Vertrag nichts dafür. Das lag, so wissen wir auch ansonsten aus den Texten des Apostel Paulus, an den Vertragspartnern. Natürlich auf der einen Seite, nämlich am Menschen. Der Mensch war von sich aus nicht in der Lage, diesen Vertrag so zu halten, dass er es ihn zum Leben geführt hätte. Das wusste Gott. Der Vertrag konnte nur den Tod dokumentieren. Oder, wie es hier Paulus sagt, die Sünden benennen, festmachen, erkennbar machen. Und deswegen fragt sich natürlich jeder, also wenn das so ist, Paulus, und wenn es ja den ersten gleich letzten Willen gibt, der wunderbar ist und der qualitativ festlegt, was soll denn dann das 430 Jahre später gegebene Gesetz, von dem wir ja sowieso wissen, es hat eine andere Qualitätsstufe, es kann gar kein Leben bringen, was soll es denn dann? Und dann benennt uns Paulus, es soll das bringen um der Sünde willen und es soll das bringen, dass wir eingeschlossen sind unter die Sünde und es soll das bringen, dass wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen werden bis zum Glauben hin und es soll das bringen, dass wir quasi zusammenfassend unter einem Pädagogen sind. Der Pädagoge, der hier mit Zuchtmeister, Luther-Übersetzung beschrieben wird, der Pädagoge hier ist nicht zu vergleichen, damit sich keiner irgendwie peinlich berührt fühlt, mit irgendeinem noch so schlechten Pädagogen heute. Denn der Pädagoge damals hatte überhaupt nicht die Aufgabe, die wir heute von einem Pädagogen zumindest erhoffen. Ja? Nämlich er hatte nicht die Aufgabe, einen Menschen zu erziehen. Das war nicht die Aufgabe damals eines Pädagogen. Sondern die Aufgabe eines Pädagogen damals war, das war meistens ein Sklave, der hatte die Aufgabe, auf einen Minderjährigen, noch Unmündigen, aufzupassen und die Anstandsregeln, die der Chef des Hauses vorgegeben hat, mit diesem Knaben durchzuziehen. Das war die Aufgabe. Er hatte nicht die Aufgabe, ihn irgendwo hinzubringen oder eine Qualitätsverbesserung zu erreichen. Sonst was. Er musste nur hinkriegen, dass der Kerl bewahrt blieb, kein Mist baut und sich an die Regeln hält, die der Chef ihm gegeben hat. Das war der Pädagoge. Überschaubare Ressort, das musste er machen. Und diese Aufgabe, sagt Paulus, diese Aufgabe hatte das Gesetz. Dadurch wurden wir quasi in eine Art Verwahrung gegeben. Und in dieser Verwahrung des Gesetzes wurden wir hintransportiert, bis zu welchem Zeitpunkt? Bis zu dem Zeitpunkt, wo endlich die Verwahrung ein Ende hatte, der Pädagoge sich verabschieden konnte und der Christus kam und sagte, jetzt seid ihr nicht mehr unmündig unter dem Pädagogen des alten Gesetzes, sondern mündig in der Christusbegegnung mit mir. Und deswegen war natürlich auch im Gesetz von Kindschaft in diesem neutestamentlichen Sinn nicht die Rede, sondern von unmündig sein unter dem Pädagogen. Kindschaft und Erbe, das gab es erst, als dann diese Phase der Unmündigkeit im Gesetz vorbei war. Und so ist der Apostel Paulus relativ klar, was die Inferiorität des Gesetzes betrifft, die Unterlegenheit, die Unterordnung, die Nachordnung des Gesetzes gegenüber dem ersten gleich letzten Willen Gottes, den wir im Abraham-Bund festgelegt sehen und der im Neuen Testament sich in Christus erfüllt. Klarer, wunderbarer, guter, wichtiger Text. Und jetzt? Jetzt sagen Sie ja, da habe ich ja im Grunde gar keine Schwierigkeiten mit, hake ich ab, er nehme ich mit. Und deswegen ein kleiner, zweiter, kurzer Durchgang, wo wir jetzt gucken, und jetzt, was macht denn dieses Wort Gottes mit uns? Neben der lehrmäßigen Erkenntnis, die nicht ganz unwichtig ist, neben der lehrmäßigen Erkenntnis darf ich doch fragen, was ist jetzt mit diesem Wort Gottes, wenn ich das jetzt aufnehme und für mich, der ich an Jesus Christus glaube, versuche zu übertragen. Und da möchte ich Sie gerne mit dem zweiten Fremdwort ganz kurz bekannt machen, der Kongruenz. Kongruenz, das meint auch in der Mathematik vor allem, wenn etwas deckungsgleich ist, wenn etwas übereinstimmt, wenn was zusammenpasst, zusammengehört, wenn das kongruent ist. Das ist es. Und sehen Sie, jetzt gibt uns hier Gott durch den Apostel Paulus Einblicke in das, was zu Gott gehört. Was zu Gott gehört. Was ganz, ganz tief zu Gott gehört. Und wir, die wir an ihn glauben, haben natürlich dieses ganz hohe Interesse, dass unser Leben eine gewisse Kongruenz kommt, dass das deckungsgleich wird, dass das zusammenpasst, dass wir nicht ganz woanders sind, als er ist, dass das zusammengehört, sein inneres Denken, Handeln und Wesen und unser Leben in der Christusnachfolge. Und da entdecken Sie ein paar wunderbare Sachen zur Kongruenz, zum Zusammenpassen, zur Deckungsgleichheit. Nochmal zurück. Da ist zum Ersten dieses Wissen, dass das testamentarisch festgelegte erste gleich letzter Wille dem Herzen, dem Wesen, dem Charakter Gottes zutiefst entspricht. Dieser erste gleich letzte Wille ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes legt fest, wie ein Mensch zu ihm Kontakt aufnehmen kann. Prayerbrief würde sagen, ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Allein aufgrund einer Vertrauensbeziehung, dass du dir von mir etwas schenken lässt, dir das Leben schenken lässt, hast du eine Chance, mit mir, dem lebendigen Gott, in Kontakt zu kommen. Das ist die Vorgabe, das ist das Herz Gottes. Und an dieser einen Stelle treten alle anderen sonstigen von Gott gesetzten Unterschiede in dieser Schöpfung zurück. Gott macht immer Unterschiede. Das sind für ihn keine Wertigkeiten, das sind Unterschiede. Es gibt einen Unterschied zwischen Jude und Grieche, zwischen Sklave und Freier, zwischen Mann und Frau. Aber an einer Stelle nein. In Bezug auf den Zugang zum lebendigen Gott. Wie komme ich zu diesem Gott? Da werden diese Unterschiede absolut irrelevant. Weil da merkt man, da schlägt das Herz des lebendigen Gottes. Es ist nur so möglich, in eine Deckungsgleichheit mit Gott zu kommen, wenn man sich an dieser Stelle beschenken lässt. Sonst sind sie nicht kongruent mit Gott. Und verstehen Sie, das gilt jetzt nicht nur einmal. Nach dem Motto, ja, das habe ich ja damals hingekriegt, ich bin natürlich zum Glauben gekommen, da habe ich mich auch irgendwie beschenken lassen und die Gnade Gottes hat mein Leben erreicht. Sondern das ist eine grundsätzliche Lebensannahme zu wissen, mit meinem Gott deckungsgleich bin ich nur, wenn ich als Empfangender Tag für Tag von diesem Geschenk meines Gottes lebe, anders nicht. Und wir spüren immer wieder, wenn wir dann abrutschen in die alten Systeme. Und deswegen ist der Text so wichtig zu begreifen. So ist Gott, genau so ist Gott. Und wenn ich Konkurrenz sein will, dann ist das meine Lebensübung, eine gute, schöne, lohnende Lebensübung zu sagen. Ich möchte gern das lernen, mit dir Konkurrent zu sein und die Tage, die ich lebe, zu leben als ein Empfangen der Gnade, des Geschenkes von dir, meinem Gott. Auch heute lebe ich einen Tag, weil du mich beschenkst, weil deine Gnade mir gilt, weil deine Gerechtigkeit mir gilt, deine Zuwendung mir gilt. Anders will und kann ich nicht leben. Lass mich bitte mit dir Konkurrent sein. So bist du und so will ich auch sein. Annehmen des Geschenkes von dir, meinem Gott. Dann leben sie in Übereinstimmung mit seinem Willen. Das ist sein Wille. Das ist sein erster und letzter Wille. Der Mensch wird geschenkweise gerecht allein aus Glauben. Herr, wenn das dein Wille ist, gut, dann will ich gerne, richtig gerne, in diesem deinem ersten gleich letzten Willen leben und jeden Tag, das als das Fundament meines Lebens ansehen, in Kongruenz mit meinem Gott zu leben, in Deckungsgleichheit als Beschenkter. Das eine. Das zweite ist, dass Gott ja überraschenderweise für uns seine Meinung nicht ändert. Sie wissen doch von sich oder auch von anderen, das ist nicht einfach, aber vor allem auch von sich, nicht wahr? Wir halten uns doch kaum mehr an das, was wir gestern gesagt haben. Maximal eine Woche, Monat, Jahr. Schon irgendwelche Versprechen sind sehr, sehr schwierig für uns. Geschweige denn lebenslange Versprechen, wo kommen wir hin? Wer kann denn wissen, was ich morgen denke? Und hier sagt Paulus was ganz Eigenartiges. Er sagt, nur weil das 430 Jahre später kommt, ändert Gott auch nicht seinen Willen. Und wir würden sagen, wie, fast ein halbes Jahrtausend derselbe Wille. Und Gott sagt, ja natürlich, und das bleibt doch so. Ich werde meinen Willen, ich werde meine Überzeugung, ich werde meine Festlegung nie, nie, nie ändern. Ich bin der Herr, heißt es auf der letzten Seite des Alten Testamentes. Ich bin der Herr und wandle mich nicht. Kannst du auch verlassen. Das ist mein erster Wille, mein letzter Wille, der bleibt. Das heißt, zu unserem Wissen gehört nun dieses ganz tiefe Überzeugtsein davon, dass der Gott, der in seiner Treue einmal in mein Leben hineingesprochen hat, von dieser mir zugesagten Treue nie und nimmer lassen wird. Er kann es nicht. Er ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch eines Menschenkind, das in etwas gereue. Und jetzt dürfen Sie in diese Kongruenz mit ihm rein. Diese Deckungsgleichheit. Müssen, dürfen, können nicht jeden Tag zweifeln. Schafft es mein Gott? Hält er mit mir durch? Liebt er mich noch? Trägt er mich noch? Und er steht daneben und denkt, ich kann dich nicht verstehen. Ich begreife dich nicht. Ich halte seit Jahrtausenden an meinen Prinzipien fest. Ich habe mein Volk Israel seit Jahrtausenden so geführt. Nie und nimmer werde ich in irgendeiner Art und Weise an der Stelle mich ändern. Und dann sagen wir, ja Herr, wenn das dein Wille ist, wenn das deine Art ist, wenn das dein Programm ist, gut, dann werden wir fortan in ganz großer Kongruenz, Übereinstimmung uns auf diesen Felsen stellen, der Verlässlichkeit und der Treue und der Zusage Gottes. Sogar bis dahin, dass Paulus sagt, selbst wenn wir untreu sind, dann ist er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist unser Gott. Kongruenz im Wissen, wenn ich das Geschenk meines Gottes annehme, lebe ich mit ihm in Deckungsgleichheit. Kongruenz im Wissen, wenn ich mich auf die Treue Gottes verlasse, bin ich absolut in seiner Spur. Und Konkurrenz auch in dem Wissen, dass es wichtig ist, über die Sünde zu sprechen. Die Vernachlässigung des Redens über die Sünde und über die Sünden und die Verachtung der Sünden, die zum Beispiel das Gesetz thematisiert, führt zur Verharmlosung von Sünde. Und Verharmlosung von Sünde führt immer zu Würdeverlust und Wertverlust des Menschen und des lebendigen Gottes. Immer. Man denkt ja so schnell, ach, wenn es kein Gesetz gäbe, wenn es keine Ordnung gäbe, wenn es keinen Maßstab gäbe. Ja, was wäre dann? Dann wären wir endlich im eigentlichen Sinn des Wortes maßlos. Dann hätten wir kein Maß mehr. Dann hätten wir endlich ein ungebundenes Leben. Dann könnten wir endlich das tun, was wir immer schon wollen. Was käme dabei raus? Was kommt dabei raus, wenn Sie und ich maßlos leben? Wenn Sie und ich ungebunden sind, kommt da was Gutes bei raus? Haben Sie jemals erlebt, dass wenn Sie und ich maßlos sind, dass Sie dann eine besondere Segens- und Glücksspur hinterlassen? Maßlosigkeit, Ungebundensein, ohne Gesetz, ohne Bindung, ohne Werterahmen zu leben, führt den Menschen immer in die Degradierung, immer, immer. Er wird immer zum Tier. Insofern ist das Reden über die Sünde, das Reden über den Maßstab, das Reden über die Werte, die Gott gegeben hat, nicht etwas, was gegen uns ist, wo Gott uns eins reindrücken will, wo uns quasi quälen und drangsalieren möchte, wie kann ich diesen armen kleinen Würstchen auf dieser Erde das bisschen Lebensfreude noch vermiesen, ich muss ihnen Ordnungen geben, dann ist aus mit ihrem Glück. So, wenn Gott über Ordnungen spricht, wenn Gott über Maß spricht, wenn Gott über Bindung spricht, dann spricht er immer über unseren Wert, über unsere Würde, übers Menschsein. Und deswegen hat er einen klaren Willen, den er nie ändert. Einen klaren Willen, der nie ändert. Und ich werde immer einen Qualitätsverlust erleiden, persönlich und mit denen, die um mich herum sind, wenn ich das Maß, wenn ich die Bindung, wenn ich die Ordnung des lebendigen Gottes nicht halte. Heißt also, wenn er mir seinen Willen kundtut, dann handelt Gott nicht gegen mich. Dann handelt Gott für mich. Er will mir Wert, Würde, Menschsein erhalten. Und Konkurrenz bedeutet, dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Den nehme ich auf. Ich habe erkannt, dahinter steckt Würde, Wert, den du mir gibst. Konkurrenz, kommst du fast in die Zielgerade, keine Sorge. Die Konkurrenz des Nächsten, was hier drin steckt, ist, wenn ein Mensch sich so empfindet, wie es hier beschrieben wird, dann kriegt ein Mensch eine grundsätzlich andere Lebenslinie. Wie soll ich das versuchen, Ihnen zu erklären? Wenn mein Leben darin besteht, dass Gott mich beschenkt hat, und nicht nur einmal, sondern jeder Tag meines Lebens ein Geschenk der Gnade und der Gerechtigkeit meines Gottes ist. Wenn ich mich verstehen darf als einer, der auf der Treue Gottes ruht und fußt und dem Gott Maß gibt, damit er leben kann. Wenn das das Grundanliegen ist, dann bestimmt das fortan auch das Grundempfinden des Menschen. Beschenkte leben grundsätzlich anders. Menschen, die sich als Beschenkte empfinden, leben grundsätzlich anders. Sie kennen das doch. Wenn die Welt quasi sich bei mir bedanken muss, dass sie in meiner Aura leben darf, dann läuft irgendwas schief. Wenn es quasi so ist, als ob ich sozusagen in dieser Weise lebe, dass ich denke, das steht mir zu, dafür habe ich jetzt nicht gearbeitet, das ist Menschenrecht, das gehört mir, das erwarte ich, das muss Gott machen, das soll so sein. Gerade eine grundsätzlich andere Linie des Lebens, als wenn ich begreife, ich danke dir, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott. Und so ist in Konkurrenz Leben mit dem lebendigen Gott, dass das Leben des Beschenkten eine Antwort ist auf das, was er bekommen hat. Das Leben des Beschenkten ist Antwort auf das, was er bekommen hat. Das ist ein anderer Tag. Und das Letzte. Im Konkurrenzleben heißt natürlich Apostel Paulus, das geht gar nicht anders, dass man in Christus lebt. Kommt ja so ein richtiger Klops am Ende, so ein christologisches, geballtes Paulus-Paket. Also, Vers 26 geht's los. Ihr seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft habt, habt den Christus angezogen. Ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Ihr aber seid des Christus. Also noch mehr geht gar nicht, in so kurzen Versen. In Christus zur Sohnschaft, zur Kindschaft. Auf den Christus getauft, das heißt, fortan seinem Konto zugerechnet. Eine Überweisung hat stattgefunden. Wir sind auf seinem Konto. Den Christus angezogen, diese neue Person in Christus angezogen. Mit den anderen der eine neue Mensch in Christus sein. Dieses kooperative Denken des einen Leibes und des Christus sein, sein Eigentum sein. Natürlich sagen sie, das weiß ich ja alles. Alles schon gehört. in Christus, Sohn Gottes, auf Christus getauft, den Christus angezogen, der eine Mensch in Christus, das Christussein, alles klar. Und doch wissen Sie es und weiß ich es, ich muss daran erinnert werden. Ich muss daran erinnert werden. Ich muss das für mein Leben realisieren, damit es mich prägt, damit es mich bestimmt und dass es dann auch in eine Entsprechung, eine Deckung kommt, zusammenpasst, dass ich in dem Christus bin. Manchmal vergisst man ja seine Berechtigung, die man hat. Als ich jetzt zurückkam da aus der kurzen Israel-Reise und dann in Frankfurt wir gelandet sind, und wir waren natürlich als Deutsche in diesem Flieger die absolute Minorität, und dann alles strömt natürlich da raus und will dann möglichst schnell aus diesem Metallkiste raus, ist ja klar. Und dann Richtung Einreise geht und dann muss man sich anstellen und seinen Pass zeigen und dann sah ich schon diese endlos langen Schlangen und dachte, wieder schade, wieder ein Teil meines Lebens verplempert. Aber dann merkt man sich, Mensch, die stehen ja alle da vor der Abteilung, nicht EU-Bürger. Schön, endlich mal ein Vorteil. Und habe mit großer Freude, wissen Sie, mit großer Freude da so meinen EU-Ausweis da gezückt und da war die kleine Minorität der Deutsch-Einreisenden da eben und zack, 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 war berechtigt. Man muss mich an meine Berechtigung ab und zu erinnern. Andreas, du bist in Christus. Du hast in Christus angezogen. Du bist auf Christus schon gebucht. Du bist in der Christus-Persönlichkeit drin. Du bist des Christus, du gehörst zu ihm. Dann rutscht man nicht wieder in dieses Gefriemel ab, dieser Versuch irgendwie, sich da in den Griff zu kriegen, sondern man kommt in die Kongruenz, in die Deckungsgleichheit. Man geht zum Christus, in dem man ja schon ist und in das war. Und darf beten und sagen, bitte krieg das mit mir hin, was ich mit mir nicht hinkriege. Bitte schaff das mit mir, was ich nicht schaffe. Beim Vorbereiten ist mir ein uraltes Lied eingefallen, das werden wir zum Schluss auch noch singen, wo ich dachte, ja, das ist genau das, was hier Antwort ist. Da lebt jemand in Kongruenz, in Deckungsgleichheit. Da singt einer, nun leb ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christum allein. Da ist die Kongruenz drin. Herr Jesus Christus, was ist das für eine Perspektive, zu der du uns hier einlädst? In diese Übereinstimmung, in diese Deckungsgleichheit zu kommen mit dir, dass da Dinge zusammenpassen. Und was passt zu dir? Und darüber staunen wir so. Es passt zu dir, dass man sich freut an der täglichen Zuwendung an Gnade, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und dann wollen wir das gerne, gerne, gerne tun. Und damit mit deinem Willen übereinstimmen und uns freuen an dir, unserem Gott. Es passt zu dir, dass du treu, über die Maßen treu und verlässlich bist. Du kannst gar nicht anders. Du hältst fest. Und es passt zu dir, dass du uns deinen Willen so sagst, um unser Leben wertgeachtet, hochgeachtet sein zu lassen. Du bist nicht gegen uns, du bist für uns, wenn dein Wille, dein Wort bei uns ankommt. Und es passt zu dir, es passt wirklich zu dir, dass du es bist, dem wir als Beschenkte unser Leben entgegenleben können. Und es passt zu dir, dass du uns daran erinnerst, dass wir in Christus sind. Und jetzt bitten wir dich, dass das Wort, dein Heiligen Geist geschenkt, nachwirkt in uns, dass es auch in unserem Leben zur guten, von uns ersehnten und von dir gewollten Kongruenz kommt, Deckungsgleichheit kommt. Danke, dass du es bist. in dem wir leben, in dem wir sind. Wir preisen dich, unseren Gott. Amen.